1 Journal Panorama.
Guten Abend. Schweden galt viele Jahre als Vorzeigeland. Liberal, tolerant, ein großzügiger Wohlfahrtsstaat. Mittlerweile aber warnen viele Länder vor schwedischen Verhältnissen. Gemeint ist die Bandengewalt, die regelrecht eskaliert. In den meisten europäischen Ländern sinkt die Mordrate. Anders in Schweden. Dort explodieren Bomben, liefern sich Gangskämpfe in den Straßen, vor allem südschwedischer Städte. Allein im September 2023 starben 11 Menschen bei Schießereien. Darunter befand sich ein 13-Jähriger. Viele Täter sind ebenfalls noch Kinder. Die einen beschuldigen Migranten und rufen nach einer Aufrüstung der Sicherheitskräfte. Die anderen machen den Staat verantwortlich. Die Gewalteskalation spaltet Schweden, berichtet Niklas Franzen.
Franco Villarreal steckt seinen Finger in das Einschussloch. Er stochert in der Wunde, er drückt und stopft einen Verband hinein. Doch es hilft nichts, das Blut fließt in Strömen. Aber der Arm ist nicht echt, er ist aus Plastik. Durch eine kleine Flasche wird rote Farbe zur Einschussstelle gepumpt.
Es hat sich sehr komisch angefühlt. Ich versuche mir vorzustellen, das in einer echten Situation zu machen.
Das sagt Villarreal, nachdem er seine Hände vom Kunstblut gereinigt hat. Villarreal ist gebürtiger Chilene. Er lebt in Stockholm. Zusammen mit seinem Vater ist er in das Kulturzentrum im Westen der Stadt gekommen. Es ist ein bitterkalter Sonntag im Dezember. Draußen liegt Schnee. In einem hell erleuchteten Turnsaal sitzen gut ein Dutzend Teilnehmer auf Matten. Auch einige Kinder sind da. Heute lernen sie, was bei Schießereien zu tun ist und wie man Schusswunden versorgt. Es sind Rollenspiele für den Ernstfall.
Es macht mir Angst, dass wir solche Dinge lernen müssen. Das fühlt sich nicht richtig an. Damit hätte ich nie gerechnet.
Villarreal arbeitet als Lehrer. Seine Schule befindet sich ganz in der Nähe. Vor einigen Wochen wurde dort ein junger Mann angeschossen. Auf dem Fußballplatz, mitten am Tag. Im Unterricht versucht Villarreal mit seinen Schülern, über die Gewalt zu sprechen.
Viele unserer Schüler sagen mittlerweile nur, oh, es ist schon wieder passiert. Sie kümmern sich nicht wirklich darum, weil es so normal geworden ist.
Die nächste Übung. Ein hochgewachsener Mann zeigt, was bei schweren Blutungen zu tun ist. Es ist Per Plüschke, 46 Jahre alt, Gründer der Gruppe. Er presst sich auf einen Kollegen, der am Boden liegt. Plüschke erklärt, es sei wichtig, sich mit dem vollen Gewicht auf die Einschussstelle zu stemmen. Plüschke ist ausgebildeter Sozialpädagoge. Seit vielen Jahren engagiert er sich in seiner Nachbarschaft. Er bezeichnet sich als progressiven Prepper. So nennt man Menschen, die sich auf Katastrophen vorbereiten. Im Gegensatz zu vielen seiner Prepper-Kollegen glaubt Plüschke nicht an Verschwörungstheorien. Er will sich aber trotzdem für Krisen wappnen. Nach einem Ereignis im April 2022 rief er die Workshops ins Leben.
Letztes Jahr im April war ich an einem Sonntagabend in einer Pizzeria, gleich um die Ecke, wo ich wohne. Ich wartete auf meine Pizza, als ich laute Geräusche hörte, Schüsse. Ich schaute hinaus und sah eine Person auf dem Boden liegen. Ich bekam einen Tunnelblick, rief 112 und ging zu ihm. Er hatte mehrere Schüsse in den Kopf bekommen und blutete sehr stark.
Auch die Freunde des jungen Mannes waren am Tatort. Sie seien völlig überfordert gewesen mit der Situation, erzählt Plüschke.
Einer der Jungs zog seinen Freund und schrie ihn an, verlass mich nicht, verlass mich nicht. Das war wirklich herzzerreißend.
Der junge Mann starb noch an Ort und Stelle. Am nächsten Tag traf Per Plüschke die Burschen bei einer Gedenkveranstaltung wieder. Er bot ihnen an, sie in Erste Hilfe zu schulen. So entstand die Idee, ein Seminar für die Versorgung von Schusswunden von Nachbarn für Nachbarn.
Es hat sich sinnvoll angefühlt, auf diese Weise auf eine Situation zu reagieren, die so zerstörerisch war.
Regelmäßig finden die Workshops nun statt. Das Interesse ist groß. Das hat einen Grund. In Schweden eskaliert die Bandenkriminalität. Allein im September 2023 starben 11 Menschen bei Schießereien. Darunter befand sich ein 13-Jähriger. Viele Täter sind ebenfalls fast noch Kinder. Auch Unbeteiligte starben im Kugelhagel. Regelmäßig gibt es Bombenanschläge. Schweden war einst eines der sichersten Länder der Welt. Heute hat das Land die zweithöchste Todesrate durch Schusswaffen in Europa. Während die Mordrate fast überall auf dem Kontinent rückläufig ist, steigt sie in Schweden. Wie konnte es so weit kommen? Um das zu verstehen, muss man in die Randgebiete Stockholms fahren. Im Nordwesten der schwedischen Hauptstadt liegt Tjänsta. Die Plattenbausiedlung entstand in den 1960er Jahren. Im Rahmen des sogenannten Millionenprogramms wurden in den Randgebieten Wohnungen hochgezogen. Die Idee? Erschwingliche, qualitativ hochwertige Wohnungen für alle schwedischen Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Viele konnten ihren Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen. Irgendwann zogen die weißen Schwedinnen und Schweden weg. Heute leben vor allem Migrantinnen und Migranten in dem Viertel. Aus dem Irak, aus Kurdistan und vor allem aus Somalia. In Tjänsta geriet Faiza Idle zwischen die Fronten.
Ich gehöre zu der Generation, mit der alles anfing. Wir waren jung und konnten uns damals nicht vorstellen, dass es so groß werden würde,
sagt Faiza Idle. Sie wuchs in einer somalischen Familie auf, 5 Geschwister, die Mutter hatte 3 Jobs, um die Familie über Wasser zu halten. Eigentlich sei Tjänsta ein guter Ort zum Aufwachsen gewesen, sagt sie. Doch dann zog die Gewalt den Stadtteil in ihren Strudel.
Mein Bruder war ein Bandenchef. Mein 2015 ermordeter bester Freund gehörte zu einer anderen Gang. Sie waren Rivalen und ich war dazwischen.
Idle ist heute 25. Ihre Geschichte erzählt sie im Café eines zentral gelegenen Luxushotels. 12 Stationen liegen zwischen dem Zentrum und Tjänsta, doch gefühlt ist es noch viel weiter. Idle kann nicht nach Tjänsta zurückkehren, denn sie schreibt über die Gewalt. Im September 2023 erschien ihr autobiografischer Roman. Den Titel kann man als »Ein Wort für Blut« übersetzen.
Es wurde so viel Blut vergossen, dass man keinen Frieden mehr schließen kann. Wir sind zu weit gegangen.
Die rasant gestiegene Gewalt in Schweden zeugt auch von Verschiebungen in der Welt des organisierten Verbrechens. Anstelle einiger großer Banden mit klaren Hierarchien ist die Szene heute zersplittert. Es gibt viele kleinere Gruppen. Oft schließen sich einfach ein paar Freunde aus dem gleichen Wohnblock zusammen und steigen ins Geschäft ein. Heute ist es leichter, große Drogenmengen im Ausland zu bestellen und dann im eigenen Viertel weiter zu verkaufen. In den schwedischen Vororten sind aus ehemaligen Kindheitsfreunden erbitterte Feinde geworden. Sie bekämpfen sich bis aufs Blut. Der Ehrenkodex der alten Gangster gilt nicht mehr. Selbst Familienangehörige wurden in den Konflikt hineingezogen. So auch Faiza Idle.
Mein Bruder wurde immer einflussreicher. Das machte die anderen Gangster wütend. Sie benutzten mich, um an ihn heranzukommen. 2018 überfielen mich 6 oder 7 Typen.
Trotz ihres jungen Alters hat Idle viele traumatische Dinge erlebt. 2015 wurde ihr bester Freund erschossen. 3 Jahre später wurde ihr ältester Bruder ermordet, wegen der kriminellen Aktivitäten des anderen Bruders.
Wenn Menschen um einen herum sterben, verliert man seinen Lebenssinn. Man hasst das Leben.
Weil sie nicht weinen konnte, habe sie begonnen zu schreiben. Erst Gedichte, dann den Roman. Das Buch wurde in Schweden breit diskutiert. Es löste eine Debatte über Integration aus. Sogar Politiker besprachen es. Und das Buch gab Faiza Idle ein Stück Hoffnung zurück.
Es hat mich wieder zum Leben erweckt.
In Faiza Idles Leben gab es einen Wendepunkt. 2020 fand die Hochzeit ihres Bruders statt, außerhalb von Stockholm, an einem geheimen Ort, dachte die Familie zumindest. Plötzlich brach Panik auf der Tanzfläche aus, denn eine Nachricht hatte die Runde gemacht. 3 schwer bewaffnete Jugendliche waren ganz in der Nähe von der Polizei gestoppt worden.
Sie waren auf dem Weg, um ihn und uns zu töten. Auf die ganze Familie war ein Kopfgeld ausgesetzt.
Die jungen Männer wurden verhaftet, ein Blutbad konnte verhindert werden. Idle und ihre Familie kamen davon. Doch dieser Tag änderte für die junge Frau alles. Sie fragte sich,
ist mein Bruder in solche Aktivitäten involviert? Unterstütze ich einen Mann, der so etwas tut oder der in der Lage ist, unschuldigen Menschen so etwas anzutun?
Und dann wusste sie, sie musste raus, ihr altes Leben hinter sich lassen, weg aus Tjänsta. Idle zog um, beendete Freundschaften. Bis heute kehrt sie nicht nach Tjensta zurück. Sie lebt an einer geheimen Adresse. Ihre persönlichen Daten sind nicht länger öffentlich einsehbar.
Meine Freunde aus der Kindheit grüßen mich nicht mehr. Das tut mir im Herzen weh. Aber ich kann mit ihnen nicht reden. Ich liebe meinen Bruder, aber ich habe mich verändert. Meine Arme sind immer offen für ihn, aber nicht, wenn er diese Art von Leben lebt.
Was die Gewalt in Schweden anheizt, seit den Balkankriegen gibt es viele Waffen in dem nordeuropäischen Land. Laut Experten werden nun auch Waffen aus dem Ukraine-Krieg in das Land geschmuggelt. Außerdem sind die Strafen für Gewaltverbrecher niedriger als andernorts. Um die Strafmündigkeit zu umgehen, werden immer jüngere Täter losgeschickt. Teenager werden so zu Mördern. In sozialen Medien prahlen die jungen Männer mit ihren Taten. Rapper verherrlichen das Gangleben. Im Oktober 2021 wurde einer der populärsten Rapper Schwedens ermordet, Einar. Er war 19, als er starb. Mit seinen Liedern stand er mehrfach auf Platz 1 der schwedischen Charts. Ihm wurden aber auch Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachgesagt. Einar war mehrfach vorbestraft. Kurz vor seinem Tod sollte er gegen Mitglieder einer Gang aussagen. Es hatte Morddrohungen gegeben. Aber dass dann einer der bekanntesten Musiker des Landes tatsächlich getötet wird, war für viele im Land ein Schock. Für viele linke Schweden hängt die Gewalteskalation auch mit hausgemachten Problemen zusammen. Im Ausland gilt das Land als sozial gerechter Wohlfahrtsstaat. Dabei baut Schweden seit vielen Jahren Sozialleistungen ab. Die Armut nimmt zu. Laut einer Oxfam-Studie ist Schweden inzwischen eines der ungleichsten Länder der Welt. Auch die Integrationspolitik gilt als gescheitert. Im Zentrum von Stockholm leben fast nur weiße Schwedinnen und Schweden. In der Vorstadt überwiegend Migrantinnen und Migranten. So sieht es in vielen Städten aus. Auch die Autorin Faiza Idle sagt, sie habe sich nie als Teil der Mehrheitsgesellschaft gefühlt.
Die Lehrer sagten, dass aus uns nichts werden würde. Ich denke, dass ich mich als junger Mensch nicht sehr willkommen gefühlt habe.
Viele ihrer Freunde finden trotz Schulabschluss keine Jobs. Gerade gegen Muslime gibt es viele Vorbehalte. Rassismus ist ein Problem in Schweden. Doch erklärt das, warum Jugendliche mit Kalaschnikows losziehen, um ihre Nachbarn zu töten? Viele Schweden glauben das nicht. Der schwedische Reichstag ist ein imposanter neoklassizistischer Bau. Er liegt auf der Insel Helgjörnsholmen. Um hier reinzukommen, muss man eine strenge Sicherheitskontrolle passieren. Derzeit herrscht die zweithöchste Terrorwarnstufe in Schweden. Im vierten Stock des Gebäudes sitzt Rickard Jomsuf in einem Büro. Es ist geschmackvoll eingerichtet, das heißt in Skandinavien minimalistisch.
Die Lage ist sehr ernst. In 20 oder 30 Jahren haben wir uns von einem relativ sicheren Land zu einem Land entwickelt, in dem man fast täglich von Schießereien, Bombenanschlägen, Gruppenvergewaltigungen und Ähnlichem lesen kann.
Sagt Rickard Jomshof. Der 54-Jährige ist Politiker der Partei Die Schwedendemokraten und er ist Vorsitzender des Justizausschusses. Viele bezeichnen seine Partei als rechtsradikal. Jomshof wird von Analysten als Stratege der Partei bezeichnet. Er ist für Provokationen und markige Sprüche bekannt. Im Juli 2023 nannte er den Propheten Mohammed einen Kriegsherrn, Massenmörder, Sklavenhändler und Räuber. Die aktuelle Welle der Gewalt erklärt er so.
Als aktives Mitglied der Schwedendemokraten ist es ganz einfach. Hauptsächlich aufgrund von Multikulturalismus und Masseneinwanderung. Ich sage nicht, dass alle Menschen gleich sind, aber die Probleme begannen vor allem mit Menschen aus dem Nahen Osten. Sie haben andere Werte, eine andere Mentalität und sind wohl nicht an die Demokratie gewöhnt.
Tatsächlich ist die Mehrheit derjenigen, die an tödlichen Schießereien beteiligt waren, im Ausland geboren oder haben einen ausländischen Elternteil. 85%, um genau zu sein. Doch wer trägt die Schuld? Der Staat oder die Neuschweden? Nicht die Herkunft mache junge Menschen anfällig für Kriminalität, sagen Experten, sondern sozioökonomische Faktoren. Jomshof sieht das anders.
Wir geben ihnen Schulen, wir geben ihnen Wohnraum, wir geben ihnen Geld und Essen. Und es funktioniert trotzdem nicht. Das Hauptproblem ist kulturell bedingt. Sie wollen nicht Teil unserer Gesellschaft sein.
Die vielen Schießereien und Bombenanschläge macht Schweden im europäischen Vergleich besonders. Während die Mordrate fast überall in Europa rückläufig ist, steigt sie in Schweden. Ist das Land ein Sonderfall? Richard Jomshof.
Im Moment erleben wir etwas, das selbst aus europäischer Sicht ziemlich einzigartig ist. Aber wenn man einen breiteren Blick darauf wirft, kann man diese Probleme in vielen Ländern sehen.
Ähnliche Probleme mit Migranten gäbe es laut Jomshof auch woanders, in Frankreich, in Belgien, in Deutschland. Dass sich viele Migrantinnen und Migranten über Diskriminierung beschweren, versteht Jomshof nicht.
Schweden ist eines der am wenigsten rassistischen Länder der Welt.
Seine Partei steht allerdings immer wieder wegen rechtsextremer Ausfälle im Fokus. Viele seiner Kollegen pflegten Kontakte in Neonazi-Kreise. Jomshof meint,
die Leute sollten sich darauf konzentrieren, wer wir heute sind.
Für den Politiker Jomshof steht fest, um die Kriminalität effektiv zu bekämpfen, müsse die Einwanderung gestoppt werden. Seit der letzten Wahl im September 2022 sind die Schwedendemokraten endgültig im Mainstream angekommen. Sie holten die zweitmeisten Stimmen. Im Oktober 2022 kam die bürgerliche Minderheitsregierung unter Ulf Kristersson von der moderaten Samlingspartei an die Macht. Jomshofs Partei ist zwar nicht Teil der Regierung, diese ist im Parlament aber auf seine Rechtsaußenpartei angewiesen. Und das spiegelt sich im politischen Diskurs wider.
Es ist interessant, dass die Debatte vor 10 oder 15 Jahren ganz anders verlaufen wäre. Damals waren wir alleine.
Die Zusammenarbeit mit der Regierung laufe gut, meint Jomshof. Einige Analysten sagen sogar, die Schwedendemokraten treiben die Regierung vor sich her, gerade bei Einwanderungsfragen. Rechtsaußenpolitiker Jomshof ist zufrieden.
Wir sind uns nicht immer einig, wie das Problem zu lösen ist, aber wir sind uns einig, wo die Probleme liegen.
Sverige hat aldrig förr sett något liknande.
Im September richtete sich Premierminister Ulf Kristersson mit einer Ansprache an sein Volk. Schweden habe noch nie zuvor so etwas gesehen, sagte er über die Ganggewalt. Bei seinem Amtsantritt hatte er versprochen, die wörtlich inländischen Terroristen zu jagen. Und er hatte das sogenannte Tjedö-Abkommen vorgestellt. Es sieht unter anderem eine radikale Verschärfung der Einwanderungsgesetze vor. Außerdem eine harte Hand gegen Kriminalität. Nicht alle glauben jedoch, dass man so die Probleme lösen wird. Zusammen mit einer Kollegin führt Faisal Muse durch das Versammlungszentrum Folkets Husby. An den Wänden sieht man bunte Graffiti und Poster. In der Aula sitzen ältere Menschen und trinken Kaffee. Das Folkets Husby wurde 2016 eröffnet. Es liegt im Herzen des Viertels Husby. Ein Viertel, das stark von Gewalt betroffen ist. Muse schließt die Tür zu einem Raum auf. Dort stehen Computer auf Schreibtischen.
Hier können Sie nach der Schule lernen.
Muse arbeitet seit 5 Jahren bei der Organisation. Sein Fokus ist die Arbeit mit Jugendlichen. Er beschäftigt sich aber auch mit mentaler Gesundheit. Er kennt das Viertel gut.
Ich wurde in der Nachbarschaft geboren und habe nun die Ehre, hier zu arbeiten.
Das 700 Quadratmeter große Haus ist ein Treffpunkt für die Nachbarschaft geworden. Heute sind hier mehr als 60 Vereine aktiv. In den Räumlichkeiten finden politische und religiöse Veranstaltungen, Konzerte und Versammlungen statt. Es gibt ein Musikstudio, Filmprojekte und Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Die Stadt unterstützt die Organisation. Muse setzt sich in einen Besprechungsraum. Es gibt schwedische Keks und Kaffee.
Heute will man schnelle Antworten, schnelle Lösungen für schwierige Probleme. Mehr Polizei, mehr Militär, mehr Kameras. Es ist die gleiche Rhetorik, die sich auf der ganzen Welt verbreitet.
Der Rechtsruck in Schweden habe ganz konkrete Auswirkungen, glaubt Muse. Das sehe er jeden Tag bei seiner Arbeit im Viertel.
Die Entmenschlichung dieser Gemeinschaften hat in den letzten 10 Jahren zugenommen. Diese Art der Politik kommt der Gesellschaft nicht zugute.
Die Schwedendemokraten sehen die Schuld ausschließlich bei Migranten. Für Faisal Muse sind die Probleme Schwedens allerdings tiefer liegend. Oft spricht er mit Kindern und Jugendlichen aus dem Viertel, auch über ihre Sorgen und Ängste. Was er zu hören bekommt.
Sie beschweren sich über viele Dinge, die Wohnungssituation, Rassismus, Islamophobie. Es gibt viele Themen, viele Probleme.
Um einen Überblick zu bekommen, führte seine Organisation eine repräsentative Umfrage im Stadtteil durch, mit 715 Menschen, vor allem mit Jugendlichen. Sie zeigt, nicht weiße Bewohnerinnen und Bewohner werden diskriminiert. Sie werden zum Beispiel überdurchschnittlich häufig von der Polizei durchsucht.
Lange Zeit war dies nur eine gelebte Erfahrung. Aber wir brauchten Daten, die beweisen, dass diese Erfahrungen nicht nur von einem kleinen Teil der Gemeinschaft gemacht werden. Es betrifft die gesamte Gemeinschaft. Die Daten zeigen, dass es ein großes Problem ist.
Sicherheit wird im öffentlichen Diskurs häufig mit Polizei und Überwachung gleichgesetzt. Faisal Muse und seine Kollegen kritisieren das.
Wir haben uns angeschaut, was die Gemeinschaft als Sicherheit definiert. Unsere Umfrage zeigt, dass weitere Dinge einbezogen werden sollten, wie Wohnungsprobleme und rassistische Diskriminierung.
Statistiken zeigen auch, Menschen, die besonders von Armut und Ausgrenzung betroffen sind, neigen eher zu Gewalt. Hier müsse angesetzt werden, glauben Muse und seine Kollegen. Schon lange versuchen sie, darauf aufmerksam zu machen.
Diese Gemeinschaft ist sich der Probleme sehr bewusst. Und sie haben auch immer Lösungen präsentiert. Aber man hört nicht auf sie.
In Husby gehen sie deshalb eigene Wege. Eine Gruppe Eltern hat die sogenannten Nachtwanderer gegründet. Das sind Mütter und Väter, die abends durch das Viertel marschieren. Sie wollen Jugendliche davon abbringen, auf dumme Gedanken zu kommen, bei Konflikten als Mediatoren dienen und Polizeigewalt dokumentieren. Das Konzept gibt es auch in anderen Stadtteilen Stockholms. Und was tut der Staat? Therese Shekarabi stapft durch den Schnee. Sie läuft vorbei an Wohnblocks und kleinen Geschäften. Ein kalter Wind pfeift durch das Viertel. Vor einer Häuserzeile bleibt sie stehen und zeigt auf ein indisches Restaurant.
Dieses Restaurant war zum Beispiel vor ein paar Jahren noch nicht hier. Ich denke, sie hätten es auch nicht eröffnet, wenn die Polizeiwache nicht hier wäre.
Therese Shekarabi ist Polizistin. An ihrem Gürtel hängt gut sichtbar eine Pistole. Die 46-Jährige arbeitet in Rinkeby. Der Stadtteil brachte es landesweit zur Bekanntheit. Es war der erste Ort, wo der Konflikt eskalierte. Es ist nicht weit bis Tjänster, dort, wo die Autorin Faisa Idle aufwuchs. Früher lebten in Rinkeby viele Studenten, so auch die Eltern der Polizistin Shekarabi. In den 80er und 90er Jahren zogen die weißen Schwedinnen und Schweden weg und mit ihnen die Geschäfte und Dienstleistungen. Shekarabi lebte die ersten 4 Jahre ihres Lebens in Rinkeby. Mittlerweile wohnt sie woanders. Vor 3 Jahren wurde mitten im Viertel eine Polizeistation eröffnet. Sie gleicht einer Festung.
Wir hatten hier in Rinkeby eine Situation, in der Dealer ihre Drogen in Geschäften versteckten. Es gab eine offene Drogenszene. Wir haben mit Sozialarbeitern, Geschäftsbesitzern und der U-Bahn zusammengearbeitet und schafften es, in weniger als 6 Monaten die offene Drogenszene zu beseitigen.
Ein älterer Mann kommt vorbei. Er trägt einen dicken Mantel und einen Schal. Shekarabi spricht ihn an. Sie schütteln Hände. Ein kurzes Gespräch, dann zieht er weiter zum Gebet in die somalische Moschee.
Er verlor seinen Sohn vor 4 Jahren. Er wurde erschossen. Wir haben viel mit ihm und der Familie gearbeitet,
sagt Shekarabi, als der Mann hinter der Glastür der Moschee verschwunden ist. Die Polizistin kennt viele Menschen im Viertel. Die Polizei in Rinkeby will sich nicht nur auf mutmaßliche Täter konzentrieren. Sie suchen ganz gezielt den Kontakt zu den Familien.
Es gibt ein Muster. Wenn der ältere Bruder kriminell wird, folgen ihm die jüngeren Geschwister nach. Wenn man das durchbrechen will, muss man mit der ganzen Familie arbeiten. Ich habe noch keinen Elternteil getroffen, der möchte, dass seine Kinder kriminell werden, wenn sie erwachsen sind. Aber manchmal haben sie nicht die Möglichkeit, um es zu verhindern.
Nach 20 Minuten kommt der Mann aus der Moschee. Er heißt Yama Mumin Omar. Im August 2021 wurde sein Sohn erschossen. Die Schwester des jungen Mannes musste alles mit ansehen.
Wir müssen eine Lösung für dieses Problem finden. Jetzt reicht es. Es reicht. Es ist genug. Kinder, jede Woche, jeden Monat, junge Männer. Das kann nicht sein.
Die Familie habe nach der Tat viel zu wenig Unterstützung erhalten, sagt er. Es sei die Verantwortung der Regierung, die Gewalt zu stoppen. Aber auch Yama Mumim Omar meint, die Situation in Rinkeby hätte sich in letzter Zeit entspannt.
Es ist jetzt besser hier. Ich glaube, in dieser Gegend ist es ruhiger geworden und es gibt weniger Probleme. Viele der Jungs sitzen jetzt im Gefängnis.
Die Polizei in Rinkeby will vieles anders machen. Eine bürgernahe Polizei soll das Konzept sein. Die Polizei kooperiert verstärkt mit Schulen und der Sozialbehörde. Sozialarbeiterinnen sind in der Polizeiwache stationiert. Die Ergebnisse könnten sich sehen lassen, meint Shekarabi.
Die Zahl der Schießereien ist um 65% zurückgegangen, verglichen mit der Situation vor 4 Jahren. Wir haben in diesem Jahr keine einzige tödliche Schießerei gehabt. Trotzdem haben wir hier weiterhin Konflikte.
Sagt Therese Shekarabi nach dem Rundgang. Sie lässt sich auf einem Stuhl in der Polizeistation nieder. Neben ihr sitzt eine Mitarbeiterin der Sozialbehörde. Ein Wundermittel für die ganze Stadt gäbe es nicht, meint Shekarabi. Jeder Konflikt sei anders und es gibt immer noch viel Misstrauen gegenüber der Polizei. Das hängt auch damit zusammen, dass in Schweden nur 25% der Mordfälle mit Schusswaffen aufgeklärt werden. Zum Teil lässt sich das damit erklären, dass man in Schweden nicht anonym aussagen kann. Nach Schießereien finden sich oft keine Zeugen. Und auch Racial Profiling ist immer noch ein Problem. So bezeichnet man ein auf Stereotypen und äußerlichen Merkmalen basierendes Agieren von Polizeibeamten. Shekarabi streitet Probleme nicht ab.
Wir haben intern intensive Arbeit geleistet, um diese Fragen zu behandeln. Wir müssen darüber nachdenken.
Eine weitere Meldung dürfte die Situation nicht entspannt haben. Premierminister Kristersson dachte laut darüber nach, das Militär bei der Gangbekämpfung einzusetzen. Die Sprengstoffexpertise des Militärs könnte sicherlich hilfreich sein, meint die Polizistin Shekarabi.
Aber es wäre eine Katastrophe, sollten Soldaten hier in Rinkeby junge Menschen anhalten und durchsuchen.
Zurück beim Workshop im alten Heizwerk. Per Plüschke hält einen schwarzen Gurt hoch. Er legt den Gurt an den Arm eines Mannes an. Dann dreht er an einem Plastikstab. Der Gurt zieht sich immer enger um den Arm. Damit kann man die Blutzufuhr zum Bein oder zum Arm unterbinden, erklärt Plüschke. So könne die Blutung vorübergehend gestoppt werden. Nach 2 Stunden endet der Workshop. Die Gruppe zieht in einen Raum im oberen Stockwerk des Kulturzentrums um. Es gibt Tee, Keks und Orangen. Nach den Workshops soll es Raum geben, um die Erfahrungen zu teilen.
Ich bin froh, dass ich dabei war. Wenn ich in eine Situation komme, weiß ich hoffentlich nun, ich habe das schon einmal gemacht.
Auch Workshopleiter Per Plüschke ist zufrieden. Er ist froh, dass sich immer mehr Menschen für den Kurs interessieren.
Man kann auf unterschiedliche Weise auf Schießereien reagieren. Man kann Angst bekommen und das Gefühl haben, dass andere Menschen eine Bedrohung für einen sind. Oder man kann handeln und nimmt andere Menschen nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung wahr. Die Leute kommen vielleicht mit Angst, aber sie gehen gestärkt. But they will leave
more emboldened. Auch er glaubt nicht, dass mehr Repression das Gewaltproblem lösen wird. Mit seiner Gruppe setzt er auf andere Wege, auf solidarische Nachbarschaftsstrukturen, wie er es nennt. Auch wenn sie mit ihren Erste-Hilfe-Kursen eher Symptome bekämpfen als Ursachen.
Eine Gemeinschaft auf eine Krise vorzubereiten, bedeutet auch, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der man leben möchte. Denn Krisen sind Teil unseres Lebens.
Wie wichtig die Vorbereitung für den Ernstfall ist, wird nur einen Tag nach dem Workshop im Alten Heizwerk deutlich. Hägersten ist ein typisches Viertel der Stockholmer Mittelschicht. Nur noch eine Blutspur im Schnee erinnert an das, was hier wenige Stunden zuvor geschah. Ein junger Mann wurde hier mit mehreren Schüssen niedergestreckt, mitten am Tag. Passanten eilten herbei, sie leisteten erste Hilfe. Der Mann hat überlebt.
Ein Bericht von Niklas Franzen. Monika Feldner-Zimmermann hat ihn präsentiert. Morgen wird bei uns Klartext gesprochen. Zu Gast bei Klaus Webhofer sind die Parteimanager von ÖVP, SPÖ und FPÖ. Es geht um die bevorstehende Nationalratswahl. Für heute sagt Elisa Wasch, danke fürs Zuhören.